Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir nutzen euch auch heute durch den Tag, sprechen über die Themen, die wichtig sind. Und natürlich geht es um die erweiterte DNA-Fahndung. Das Bundesjustizministerium hat ja ein Gesetz dazu auf den Weg gebracht. Ermittler sollen also dann in Zukunft aus den DNA-Spuren die Hautfarbe, die Haarfarbe und auch die Augenfarbe erkennen können. Nur, das spielt natürlich in gehörigem Maße in unsere Persönlichkeitsrechte rein. Wir sprechen drüber mit unserer Korrespondentin Katharina Hamberger.
Man sagt, dadurch kriegt man neue Ermittlungsansätze für bislang ungeklärte Straftaten, könnte eben sich der Wahrheit mehr nähern. Und man ist sich durchaus bewusst, dass das ein sensibler Bereich ist.
Außerdem gucken wir, wie zuverlässig solche DNA-Marker überhaupt sind für die Ermittlungsarbeit der Polizei. Das ist eins der Themen im frischen Podcast vom Update. Heute ist Donnerstag, der 1. August. Außerdem geht es bei uns um 30 Jahre Frust bei der Textverarbeitung. Ja, auch darüber müssen wir sprechen. Das Office-Paket von Microsoft wird 30 Jahre alt. Das bedeutet natürlich auch, wir haben versucht, euch ein Danke zu entlocken.
Ich würde mich bedanken für die ganzen Stunden, die ich damit verbracht habe, wieder Grafiken an ihre ursprüngliche Position zu bringen, nachdem ich irgendwie ein Wort noch hinzugefügt habe.
Ach ja, wer kennt es nicht? Noch mehr Glückwünsche in den nächsten 30 Minuten. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Analyse von unserem Erbgut, also der DNA, kann weiterhelfen, zum Beispiel, wenn man Erbkrankheiten erkennen will oder wenn es darum geht, Verbrechen aufzuklären. Die Polizei arbeitet mit DNA-Analysen und durfte dadurch bisher nur erfahren, um welches Geschlecht es sich handelt. Jetzt soll diese DNA-Fahndung ausgeweitet werden. Die Ermittler sollen noch mehr Infos bekommen, so steht es in einem Gesetzentwurf des Justizministeriums. Mehr Details dazu bekommt ihr jetzt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Katharina, der Gesetzentwurf sieht ja vor, die Ermittler sollen in Zukunft aus den DNA-Spuren die Farbe von Haut, von den Haaren, von den Augen erkennen können. Was bedeutet das denn für die Ermittlungsbehörden?
Naja, das bedeutet auf jeden Fall für die Ermittlungsbehörden, wenn das Gesetz denn so kommt, im Moment ist es ja eben noch in der Ressortabstimmung, dann doch erweiterte Möglichkeiten. Also wenn wir nochmal gucken, was sie bislang durften, dann heißt, sie durften bei Personen das DNA-Identifizierungsmuster feststellen, die Abstammung, also das heißt nähere Verwandte und das Geschlecht. Und das konnte dann mit Vergleichsmaterial abgeglichen werden. Jetzt soll es zwei Änderungen geben. Einmal, wenn die Person bekannt ist, also Zeuge oder Beschuldigter, dann darf man das Geschlecht nicht mehr feststellen per DNA. Das fällt in eine zweite Kategorie, nämlich wenn man Spuren einer unbekannten Person hat, also niemanden, den man vor sich hat oder jemand, der in der Datei erfasst ist, dann darf man Geschlecht, Augen, Haar- und Hautfarbe und das biologische Alter der Person feststellen. Das ist die Erweiterung, um dann sozusagen zum Beispiel, wenn man mehrere Verdächtige hat, dann ungefähr jemanden auszuschließen können. Man darf aber jetzt nicht denken, dass man dann alles genau weiß und dann hat man ein genaues Fahndungsfoto vor sich, sondern da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Also wie ist die Haarfarbe wahrscheinlich oder welche Augenfarbe hat der Täter, die Täterin wahrscheinlich? Und das hat natürlich dann wieder eine Fehleranfälligkeit.
Das Justizministerium selbst setzt sich ja auch Grenzen. Die Herkunft des Täters soll ja nicht bestimmt werden. Technisch wäre das ja möglich durch diese Analyse. Warum möchte man diesen Schritt nicht gehen?
Ja, also wir reden hier über die sogenannte biogeografische Herkunft. Das heißt, da könnte dann festgestellt werden, aus welcher Region, wo kommen die Vorfahren des Täters oder der Täterin her. Und das wollten zum Beispiel die Länder Baden-Württemberg und Bayern schon mal in einer Bundesratsinitiative und die Bundesregierung. Die Koalition hat sich dann schon im Koalitionsvertrag dagegen entschieden. Eben ein Grund ist, dass man sagt, man möchte nicht, dass Minderheiten diskriminiert werden. Also da ist man ja ganz schnell dann dabei, dass man eben bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte Personengruppen auch diskriminieren kann.
Trotzdem diese Erweiterung, also dass eben jetzt auch Haut, Haar und Augenfarbe ermittelt werden dürfen bei der Fahndung, das ist doch im Endeffekt ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Kann man das so einfach antasten?
Ja, tatsächlich kommt auch das Justizministerium zum Schluss, dass es ein Eingriff ist in das Persönlichkeitsrecht. Man sagt aber, dadurch kriegt man neue Ermittlungsansätze für bislang ungeklärte Straftaten, könnte eben sich der Wahrheit mehr nähern. Und dieses Anliegen überwiege dann im Interesse der Allgemeinheit und damit stellt es einen legitimen Zweck dar. Es wird in dem Gesetzentwurf auch immer wieder darauf verwiesen, dass das ja eben auch Dinge sind, die ein Zeuge benennen. benennen könnte, also zum Beispiel Augen- oder Haarfarbe. Aber man ist sich durchaus bewusst, dass das ein sensibler Bereich ist.
Wie sind die Reaktionen heute auf diesen Gesetzesentwurf?
Naja, wenn man sich mal so in der Opposition umhört, dann sind die ja eher zurückhaltend und skeptisch. Also die FDP, ich habe mit Herrn Tummel gesprochen von der FDP, der sagt, da wird eben in das Persönlichkeitsrecht eingegriffen. Da ist auch die Gefahr des Racial Profiling da, eben, dass man Menschen diskriminiert, dass man Menschen, die eine bestimmte Haarfarbe, eine bestimmte Hautfarbe haben, nur deswegen eben verdächtigt. Dann ist es auch so, dass die Grünen zum Beispiel sagen, sie sind nicht grundsätzlich dagegen, aber meinen eben auch, da muss mit der notwendigen Sorgfalt gearbeitet werden. Und das sehen sie noch nicht so. Sie sehen eben, dass das fehleranfällig sein kann und sie wollen eben auch bei der Speicherung der Daten deutlich strengere Auflagen haben und sehen dann noch nicht, dass das Justizministerium so weit geht.
Katharina, danke dir für diese Infos. Die DNA-Fahndung soll ausgeweitet werden. Dazu gibt es einen Gesetzesentwurf. Hintergründe dazu von Katharina Hamberger aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt noch ordentlich Diskussionsbedarf, Kritik und einige offene Punkte beim Plan, die DNA-Analyse zu erweitern. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Was kann die Methode am Ende eigentlich leisten? Also Verbrechen aufklären oder hilft es womöglich auch dabei, bestimmte Menschen oder Menschengruppen vorzuverurteilen, wenn eine Fahndung läuft und nach bestimmten äußerlichen Merkmalen gesucht würde? Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich eingearbeitet ins Thema und recherchiert. Pascal, wie gut lässt sich aus der DNA Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe eigentlich rauslesen?
Relativ gut, muss man sagen. Das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Eher gut für braune und blaue Augen, weniger gut für grün oder grau. Eher gut für rote und schwarze Haare, weniger gut für braune, gut für dunkel-schwarze Haut, weniger gut für sehr helle Haut. Am Ende muss also der Fahnder immer abwägen. Ja? Schränkt er die Suche ein oder sagt er, wahrscheinlich ist der Täter ja blauäugig, aber halten wir mal die Augen offen, vielleicht ist es dann doch nicht.
Vielleicht ein bisschen blöde Frage, aber wer jetzt wirklich auf der Flucht ist, der kann sich ja auch verkleiden. Dann nützt das mit der Haar-Augenfarbe-Hautfarbe-Kombination eigentlich auch nichts. Ne?
Ja, so lautet auch die Expertenkritik. Die Täter können ja ihre Haare einfach färben, die können Kontaktlinsen nehmen.
Ja, genau.
Ja, die Haut kann auch gebräunt sein. Trotzdem sagen Forensiker, diese Kombination dieser drei Merkmale, die erhöht schon sehr die Wahrscheinlichkeit, dann doch ein gutes Täterprofil zu haben.
Die SPD konzentriert sich auf wenige Merkmale. Was wäre denn theoretisch noch erkennbar?
Ach, da ist noch vieles denkbar, vorausgesetzt es sind gute, reine DNA-Proben. Es kommen ja ständig Studien raus, wissen wir ja alle, die DNA-Marker für diese und jene Krankheit und Neigung herausgefunden haben wollen. Wir hatten schon oft Marc Benecke, den Forensiker, bei uns im Programm und der hat da allerlei aufgezählt.
Welche Art von Ohrschmalz man produziert, ob man bald die Haare verliert oder nicht, welche Schmerzempfindlichkeit man hat, ob man bitter schmecken kann oder nicht, wie leicht man möglicherweise zigarettenabhängig wird und ob man aus Fehlern lernen kann. Und ansonsten sind es nur so Sachen wie Gallensteine, ob man eine Neigung zu Herzinfarkten hat, Brustkrebs und dergleichen mehr.
Das ist natürlich alles Wissen, wo man so denkt, so ja, okay, ist ganz praktisch, aber ist das fahndungsrelevant?
Sagen wir so, das kann auch Recherchewege eröffnen, ja, indem zum Beispiel du dann als Kommissar bei Ärzten oder bei Gesundheitsinstitutionen nachfragst. Das sagt Marc Benecke.
Zum Beispiel Alkoholstoffwechsel, Laktose-Toleranzen und so weiter, die kann man ja alle prüfen. Und natürlich könnte man eines Tages hingehen und sagen, okay, wir fragen wirklich nach solchen Krankheitsneigungen, dann können wir im Krankenhaus nachforschen, hat jemand schon mal für einen Herzinfarkt sich einweisen lassen und dergleichen mehr.
Das muss man natürlich wollen als Gesellschaft. Ne, stell dir vor, du kommst wegen Herzinfarkt ins Krankenhaus und dann bist du plötzlich auch noch Tatverdächtiger. Also das sind ja wirklich sensible Daten.
Sensibel ist ja auch eben die sogenannte biogeografische Herkunft. Dabei ist das ein aussagekräftiges Merkmal.
Ja, offenbar. Wobei das jetzt nicht heißt, man stellt fest, ob jemand aus Äthiopien oder dem benachbarten Somalia kommt. Das hat man schon versucht. Das ist natürlich totaler Quatsch, um etwa Asylberechtigungen zu prüfen und so weiter. Du weißt halt einfach nur ganz grob eine geografische Region im Sinne von Kontinenten. Da kommen dann die Ahnen dieser Person her. Einzelne Volksgruppen oder Stämme kannst du wirklich nur schwer unterscheiden. Und wenn jetzt zum Beispiel die Eltern von verschiedenen Kontinenten kommen, also Vater aus Asien, Mutter aus Afrika, dann wird es nochmal schwieriger.
Aber die Methode kann zu Stigmatisierung führen, wenn der Täter einer Minderheit angehört. Das sagen ja die Kritiker.
Ja, das stimmt. Es funktioniert aber natürlich auch andersrum, muss man sagen. In den Niederlanden gab es mal so einen Fall. Da ist 1999 ein Mädchen ermordet worden und es kam dann schnell Stimmung auf gegen Asylbewerber. Da gab es nämlich ein nahegelegenes Heim in dieser Mordgegend. Und dann hat die Analyse der Täter-DNA gezeigt, das ist wohl ein Nordeuropäer. Ja, dann war das erledigt mit den Vorurteilen. Und selbst in den Fällen, in denen es um eine Minderheit gegangen ist, ist es auch schon positiv gelaufen. Wieder in den Niederlanden, 2017 war das. Wegen der DNA-Spuren hat die Polizei nach einem türkischstämmigen Vergewaltiger gesucht. Und über Verwandte, die ihre DNA abgegeben haben, ja, hat man dann den gefunden, weil man ganz gezielt nur in dieser Community gesucht hat. Und die Community war den Behörden einfach nur dankbar.
Das heißt, andere Länder sind da offener für diese Methode?
Ja, einzelne Formen der erweiterten Analyse, die gibt es schon, zum Beispiel in den Niederlanden, in Frankreich, Schweden, Spanien, Polen, Tschechien, in der Slowakei und Ungarn.
Die erweiterte DNA-Analyse und was sie leisten kann und könnte, Pascal Fischer hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst hat Großbritannien angefragt, dann auch die USA. Deutschland solle sich doch an einer von den USA geführten militärischen Mission an der Straße von Hormuz beteiligen. Außenminister Heiko Maas hat dann gestern Stellung dazu bezogen.
Die Strategie, die die USA verfolgt haben, aus dem Abkommen auszusteigen und durch maximalen Druck den Iran zu Zugeständnissen zu bringen, das funktioniert ja offensichtlich nicht. Und deshalb halten wir es auch für nicht sinnvoll, sich an einer solchen Strategie zu beteiligen.
Eine Absage von Maas also im Namen der Bundesregierung. Keine militärische Beteiligung von Deutschland in der Golfregion. Wie es weitergehen kann bei der Frage um diesen Konflikt, ich spreche darüber mit Daniel Gerlach, Chefredakteur des Zenit-Magazins und Spezialist für den Nahen und Mittleren Osten. Daniel, wie bewertest du die Absage der deutschen Bundesregierung?
Ja, ich bin davon nicht überrascht. Ich habe in den letzten Wochen öfter mit Regierungsvertretern gesprochen, beziehungsweise denjenigen, die so auf der Beamtenebene wichtige Entscheidungen vorbereiten, und habe schon den Eindruck, dass man sich da nicht in irgendwas hineinziehen lassen möchte. Vor allem ein entscheidender Punkt ist ja der. Auf der einen Seite wird ja immer wieder betont, es geht ja nicht darum, hier diese Mission mit einer politischen Aktion gegen Iran zu verbinden, sondern es geht nur darum, die Seewege zu schützen, auch deutsche und europäische Handelsinteressen dadurch zu sichern. Aber aus amerikanischer Perspektive sieht das Ganze natürlich anders aus, denn militärische Präsenz im Golf ist Teil des Drucks, der auf Iran ausgeübt wird. Und wenn der Außenminister sagt, diese Strategie funktioniert nicht, dann ist das zwar richtig, aber die Methoden, die die Amerikaner hier anwenden, der ökonomischen Isolierung Irans und des militärischen Drucks, der natürlich großen Einfluss auf die oder negativen Einfluss auf die iranische Wirtschaft hat, die funktionieren. Das heißt, die Taktik funktioniert, die Strategie funktioniert nicht. Und da wollen sich die Deutschen offensichtlich nicht mit gemein machen.
Jetzt ist ja eine Beteiligung vom deutschen Militär bei einem Einsatz trotz der Absage vom Außenminister noch nicht komplett vom Tisch. Omid Nuripur, der außenpolitische Sprecher der Grünen, der wäre nicht abgeneigt, wenn es eine EU-Mission geben würde am Persischen Golf. Und auch der CDUler Norbert Röttgen hat sich da positiv geäußert. Wie schätzt du das ein? Wäre eine EU-Mission sinnvoll?
Es ist nicht auszuschließen, ja, die kann es geben. Man kann sich ja das Vorbild anschauen der Operation Atalanta, die 2008 von einer gemeinsamen europäischen, also Naval Force, Seestreitkraft ins Leben gerufen wurde. Da ging es damals darum, oder geht es auch immer noch darum, vor der Küste von Somalia am Horn von Afrika Piraterie zu bekämpfen und Schiffe sicher zu eskortieren. Die war relativ erfolgreich, die war auch teuer. Da hat man mit einem riesigen Gebiet zu tun gehabt, also vielleicht 3,5 Millionen Quadratkilometer, die man da irgendwie überwachen wollte. Aber so eine Mission sähe natürlich im Persischen Golf ganz anders aus. Denn gegen wen würde sie sich richten? Sie würde sich natürlich gegen Iran richten. Und Iraner sagen, wir dulden nicht, dass vor unseren Küsten hier andere Streitmächte auffahren und unsere Gewässer kontrollieren. Die Europäer sollen lieber zusehen, dass in ihren eigenen Gewässern Ordnung herrscht. Und da gibt es eben einen großen Zwischenfall, der sehr unangenehm ist, der für die Europäer sehr unangenehm ist. Anfang Juli haben britische Spezialkräfte einen iranischen Tanker konfisziert, man könnte eigentlich sagen gekapert, gestürmt vor der Küste von Gibraltar. Da ging es darum, dass dieser Tanker angeblich Öl nach Syrien transportiert und angeblich gegen europäische Auflagen, Sanktionen des Ölexports zu dieser Stadt in Syrien verstößt. Dieser Tanker ist heute noch unter britischer Kontrolle in Gibraltar und die Iraner sagen, das sei Piraterie. Und die Maßnahmen oder was sie dann getan haben, dass sie ein britisches Schiff umgeleitet haben, dass sie auch Schiffe konfisziert haben, hing eben damit zusammen. Das haben sie damit gerechtfertigt. Und insofern ist die Logik der Iraner zu sagen, sorgt bitte dafür, dass sowas in Europa nicht vorkommt. Da müsst ihr euch auch keine Sorgen darum machen, dass das im Persischen Golf vorkommen könnte.
Trotzdem nochmal nachgefragt, wie sollten die Europäer denn in diesem Konflikt agieren, um irgendwie vielleicht noch vermitteln zu können zwischen USA und dem Iran?
Es gibt zwei, drei positive Signale, die aus der Golfregion selber kommen. Insbesondere die Staaten, die eigentlich einen Konflikt haben mit Iran, Saudi-Arabien insbesondere, aber die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben offensichtlich gerade selber Sorge, dass die Amerikaner es zu weit treiben, obwohl sie die Amerikaner durchaus dazu ermutigt hatten, stärkeren Druck auszuüben. Und mittlerweile gibt es wieder Gespräche zwischen den Emiraten und Iran und man sieht, dass es offensichtlich keiner Macht dort am Golf gerade also zukommt beziehungsweise ihren Interessen entspricht, die Situation militärisch eskalieren zu lassen. Dort gibt es Millionen von Touristen, die jedes Jahr nach Abu Dhabi und Dubai reisen. Ein Viertel des Welthandels für Öl und Gas geht durch dieses Nadelöhr. Und insofern, denke ich, wäre es durchaus möglich, auf diese regionalen Mächte zu setzen. Die Amerikaner sind sehr weit auf den Baum raufgeklettert. Jetzt ist es schwierig, sie da wieder runterzubringen. Aber auch in Amerika beginnt bald der Präsidentschaftswahlkampf. Und ich denke, dass die Amerikaner auch schon deswegen bald wieder mit anderen Dingen sich beschäftigen werden. Das bedeutet nicht, dass man jetzt das Atomabkommen dadurch rettet und dass man die Amerikaner und die Iraner wieder aneinander zueinander führt. Aber es kann zumindest dazu führen, dass die Situation jetzt nicht auch noch militärisch eskaliert.
Daniel, danke für deine Einschätzung an dieser Stelle. Deutschland will sich nicht an einem militärischen Einsatz an der Straße von Hormuz beteiligen. Ob das so bleiben wird, Daniel Gerlach vom Zenit-Magazin hat uns das Ganze eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Tag, an dem nicht irgendjemand zu Hause am Rechner oder im Büro über Excel flucht oder Word aus dem Fenster schmeißen möchte. Ich zum Beispiel vorhin, als ich die Sendung vorbereitet und DNA geschrieben habe, was macht Word? Word macht aus DNA immer dann. Also nicht DNA-Analyse, sondern dann-Analyse. Danke, Autokorrektur. Von PowerPoint-Präsentationen und verzweifelten Lachanfällen kurz bevor die Präsentation losgeht, will ich erst gar nicht anfangen. Heute vor 30 Jahren gab es das erste Office-Paket von Microsoft. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Chrissy Mockenhaupt hat ein paar Geburtstagsgrüße gesammelt.
Microsoft Office gibt's schon mein ganzes Leben lang. Ich bin groß geworden mit der glubschäugigen Büroklammer Karl Klammer und WordArt, den vermutlich schlimmsten Schriftarten, die sich Grafikdesigner vorstellen können. Also gleich nach Comic Sans MS natürlich. Stunden habe ich damit verbracht, Dokumente zu formatieren, Folien bei PowerPoint-Präsis fürs Geschichtsreferat einzufügen und mich darüber zu ärgern, dass Excel natürlich nicht das ausrechnet, was ich möchte, dass es ausrechnet. Heute zum 30. Geburtstag will ich einfach mal Danke dafür sagen. Und nicht nur ich, sondern auch ihr.
Danke an Word an der Stelle, dass während meiner Bachelorarbeit das Inhaltsverzeichnis komplett gar nicht funktioniert hat und ich es 3 Stunden vor Abgabe bei einem anderen Programm machen musste.
Danke, liebes Microsoft, dass man nicht gemeinsam an einem wunderschönen Dokument arbeiten kann.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass bei meiner Bachelorarbeit einmal die komplette Literatur verschwunden ist. Dafür vielen Dank, Word.
Danke, Microsoft, dass bei mir die Lizenz immer abläuft und ich jetzt Google Docs benutze.
Ich würde mich bedanken für die ganzen Stunden, die ich damit verbracht habe, wieder Grafiken an ihre ursprüngliche Position zu bringen, nachdem ich irgendwie ein Wort noch hinzugefügt habe.
Danke, dass ich am letzten Tag vor Abgabe meiner Bachelorarbeit alles verschoben hat und ich fast durchgedreht bin.
Also ich danke Word dafür, dass sie es so wahnsinnig kompliziert gemacht haben, verschiedene Seitenzahlen einzufügen in Dokumente. Und dass man da jedes Mal, wenn man dann mit der Arbeit fertig ist, eigentlich nochmal von vorne anfangen muss, bis man die Seitenzahlen alle richtig hat. Das haben sie richtig schön gemacht, damit man am Ende da nochmal so eine kleine Challenge hat.
Danke für die Büroklammer.
Karl Klammer.
Ja, genau die.
Kleines Revival nochmal, wäre das was?
Nee, war eine gute Zeit. Schön, dass sie weg ist.
Karl Klammer hätte tatsächlich fast ein Comeback gefeiert. Und zwar als Animation im Gruppen-Messenger-Team. Da hat Microsoft aber den Riegel vorgeschoben. Der Office-Assistent wurde einfach zu sehr gehasst. 2010, 2 Jahre nachdem er von Microsoft beerdigt wurde, wurde er vom amerikanischen Time Magazine sogar zu einer der 50 schlechtesten Erfindungen ever gekürt, neben dem Giftstoff Agent Orange, Segways und Autotune. Karl Klammer ist also schon seit über 10 Jahren von unseren Computern verschwunden. Microsoft Office bleibt den meisten von uns aber erhalten. Nach Unternehmensangaben nutzen das Programm weltweit 1 Milliarde Menschen. Aber warum ist das so? Warum ausgerechnet dieses Programm?
Das liegt vor allen Dingen daran, dass Microsoft damals vor 30 Jahren sehr vieles sehr richtig gemacht hat.
Sagt Stefan Wischner vom Computerfachmagazin CT. Zum Beispiel, dass Microsoft sein Office-Paket als erstes für Apples Mac rausgebracht hat und so an einem überschaubaren Nutzerkreis das Programm austesten konnte. Für Windows gab es das Office-Paket aus Excel, Word und PowerPoint erst ein Jahr später. Und auch wenn wir uns oft drüber ärgern, Wischner hält Microsoft Office für das beste Office-Programmpaket, das es aktuell gibt.
Es ist deswegen das Beste, weil die Leute am besten damit umgehen können, weil es so verbreitet ist. Die Konkurrenz, die existiert, ist durchaus technisch schon dicht dran.
Also die Konkurrenz ist nicht wirklich schlechter, aber es ist ein bisschen so, wie auch so ziemlich alle Grafiker Photoshop benutzen. Die Konkurrenz kann technisch genauso gut sein, hat es aber einfach schwer, sich durchzusetzen, weil Photoshop jetzt schon alle kennen und gelernt haben, damit umzugehen. Perfekt ist auch das Office-Paket von Microsoft zwar nicht.
Um Gottes Willen, keine Software ist komplett fehlerfrei.
Aber mit anderen Programmen würde unser Alltag vermutlich auch nicht leichter.
Ich möchte wetten, wenn Sie auf irgendwas anderes umswitchen würden und Optionen gibt es durchaus, würden Sie sich darüber ärgern. Eine Software, die so komplex ist wie das Paket Microsoft Office, kann einfach nicht fehlerfrei sein. Und dazu kommt, dass 80-90% der Probleme, die die Leute mit Software haben, einfach fehlerhafte Bedienungen sind.
Also das größte Problem sitzt meistens vor dem Computer. Bleibt uns nur noch ein wirklich ernst gemeintes Danke zum 30. Geburtstag.
Danke Microsoft, dass ihr so fleißig entwickelt, auch wenn es nicht immer super ist.
Danke Microsoft, dass du auf jeden Fall meinen Arbeitsalltag erleichterst. Mal sehen, ob wir noch beste Freunde werden im Leben.
30 Jahre Microsoft Office und wir haben nicht nur versucht zu gratulieren, wir meinen es auch ernst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und hallo, liebe Azubis. Herzlichen Glückwunsch. Für euch startet ja heute die Ausbildung. Also, neues Ausbildungsjahr beginnt für schätzungsweise 500.000 Menschen. Bedeutet auch, viele verdienen zum ersten Mal eigenes Geld. Das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Es kann allerdings je nach Branche und Region auch relativ wenig sein. Manchmal sogar weniger als 300 Euro, die man dann pro Monat in der Ausbildung bekommt. Kohle zurücklegen, schwierig. Dabei gibt's Möglichkeiten, Geld während der Ausbildung anzusparen. Man muss eben nur wissen, wie das geht. Und das erfahrt ihr jetzt, und zwar von unserer Börsenexpertin Brigitte Scholtes. Brigitte, also, wie funktioniert das Ganze?
Ja, man sollte sich das Stichwort vermögenswirksame Leistungen merken, kurz VL. Das sind also kleine Geldbeträge, die der Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn auszahlt. Das allerdings nur, wenn das Geld zum Sparen verwendet wird. Das heißt, er zahlt Monat für Monat diesen Betrag direkt in einen Sparplan ein und das 6 Jahre lang. Und am Ende bleibt der gesamte Betrag dann noch ein weiteres Jahr gesperrt, bevor man dann darüber verfügen kann.
Also Sparen ist die Voraussetzung, aber wie kommt man dann daran? Also muss man das irgendwie beantragen? Oder wie läuft das?
Ja, das muss man beantragen. Das ist also nicht so, dass der Arbeitgeber das von Anfang an einem zugesteht. Das steht allen Arbeitnehmern zu, also natürlich auch Auszubildenden. Da gibt es so einige Branchen, da ist das anders geregelt, so in der Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel. Aber bei den meisten ist es so, dass diese vermögenswirksamen Leistungen im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag geregelt sind. Und wie viel, das hängt dann von der jeweiligen Branche und den Unternehmen ab. Das können dann knappe 10 Euro sein, aber das geht auch bis zu 40 Euro rauf. Das ist also schon ganz ordentlich. Das heißt also, wenn man tatsächlich diese 40 Euro bekommt, dann kämen über die 6 Jahre, in denen man einzahlt, dann knapp 2.900 Euro zusammen, geschenkt vom Arbeitgeber. Wie gesagt, man muss nur beantragen.
Das klingt gar nicht so schlecht. Das ist vielleicht schon mal ein solider Grundstock. Warum ist es sinnvoll für Azubis?
Ja, also wer früh anfängt zu sparen, der kann natürlich so den Grundstock für ein größeres Guthaben legen. Da denkt man nicht dran, wenn man 40 Euro im Monat beiseite legt, aber das summiert sich ja. Und wenn das Geld geschenkt wird, macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Und der Vorteil ist natürlich, dass man sich dann später entweder größere Konsumwünsche erfüllen kann, man könnte mal schön in Urlaub fahren oder man nutzt das Geld vielleicht sogar, um dann mal irgendwann eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Auch da muss man ja so einiges an Kapital zusammen haben. Das geht ja nicht alles über Kredit von der Bank.
Und du hast ja eben schon gesagt, also man muss dieses Geld sparen. Das ist die Voraussetzung. Und du hast noch gesagt, das ist dann auch erstmal ein Jahr quasi gesperrt nach dieser 6-jährigen Ansparphase, richtig?
Das ist richtig, genau, denn das bleibt dann einfach liegen und bringt dann natürlich auch noch hoffentlich Rendite. Und man kann aber dann schon nach 6 Jahren wieder anfangen, noch einen neuen Sparplan wieder anzusparen. Mhm. Das heißt, da muss man nochmal einen Antrag stellen und dann dem Arbeitgeber sagen, wohin er das Geld überweisen soll. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn man das tut, wenn man also diese vermögenswirksamen Leistungen nutzt, dann kann man auch noch von staatlicher Förderung profitieren. Das ist ein schreckliches Wort, die Arbeitnehmer-Sparzulage. Die Azubis müssen sich da leider an so ein bisschen Bürokratendeutsch gewöhnen. Und diese Arbeitnehmer-Sparzulage, die gibt es einmal im Jahr, wenn man sie beantragt hat. Und die kann dann noch mal bis zu 80 Euro ausmachen. Auch nicht viel, aber auch das läppert sich ja dann.
Und wenn man am Ende dann dieses Geld hat, was macht man dann? Am besten damit? Legt man es irgendwie an? Also Sparbuch ist ja eher wahrscheinlich kein guter Tipp im Moment.
Das ist absolut kein guter Tipp. Das wird ja noch ein paar Jahre so bleiben mit den niedrigen Zinsen. Ja, deshalb sollte man eben aus Faulheit nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einen Banksparplan. Wäre auch dumm, weil für den gibt es auch keine staatliche Förderung zum Beispiel. Aber wer sich traut, der könnte einen Fondssparplan einrichten. Das heißt, der Arbeitgeber überweist dann jeden Monat dieses Geld in einen Investmentfonds. Diese Fonds, die sammeln ja das Geld vieler Anleger und kaufen damit Aktien. Und so erwirbt man Anteile daran. Und dann sollte man schauen, dass man sogenannte Indexfonds oder ETFs aussucht, die weltweit Aktien kaufen. Die haben nämlich nur geringe Gebühren, diese Indexfonds. Und der Vorteil, die bringen auf Dauer dann auch eine höhere Rendite. Und in guten Jahren kann die sogar zweistellig sein. Und man hat natürlich immer ein bisschen Angst an der Börse, dass es so häufig auf und ab geht. Aber auf lange Sicht ist das eben eigentlich nicht so, das lohnt sich. Wenn man überlegt, im Moment kriegt man allenfalls 0,5 bis 1% aufs Sparbuch, das ist dann schon ganz ordentlich.
Warum glaubst du denn, ist das mit den vermögenswirksamen Leistungen gar nicht so bekannt bei den Azubis? Woran liegt das?
Es ist wirklich nicht so bekannt, das sind gerade mal 4 von 10. Das hat jetzt so eine Studie von YouGov und Dekabank ergeben. Ja, ich habe da auch mit verschiedenen Leuten gesprochen, die man auch, naja, die Geldanlage ist dröge. Es macht viel mehr Spaß, wenn man jetzt, weiß ich, im Sale mal ordentlich Geld spart.
Wenn man das Geld ausgeben kann.
Wenn man das Geld ausgeben kann, klar. Aber es ist natürlich auf lange Sicht, da denkt man noch nicht so gerne daran, aber auf lange Sicht spart man natürlich eben dieses Geld, die knapp 3.000 Euro im Jahr, wenn es gut wird. Und das kommt einem dann später zugute.
Das Ausbildungsjahr beginnt und ihr könnt euch vermögenswirksame Leistungen sichern. Ja, ja, ich weiß, das klingt total öde, dröge und so weiter und so fort. Aber ihr habt gerade erfahren von Brigitte Scholzes, es hilft euch am Ende und ihr könnt tatsächlich auch etwas Kohle zurücklegen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da hat niemand mit gerechnet. Also normalerweise verschicken die so um die 50 Heftchen pro Woche. Meistens so an Schüler, Schülerinnen, Studierende. Aber bei dieser Ausgabe sind es mehr als 1500. Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen hat einen Bestseller gelandet. Und zwar mit den Simpsons. Sonst bekommt ihr bei den Landeszentralen für politische Bildung ja so Hefte, da geht es um, weiß ich nicht, die Oktoberrevolution oder das Netzwerk der Identitären, Menschenrechte und so weiter und so fort. Und jetzt die Simpsons. Markus Hühnemörder ist der Autor dieser heiß begehrten Simpsons-Ausgabe. Er ist Historiker, beschäftigt und Amerikanist und beschäftigt sich auch mit politischem Humor und Satire in den USA. Herr Hühnemörder, diese Ausgabe mit den Simpsons, die ist gerade so beliebt, die kann man im Moment überhaupt nicht bestellen. Also die kann nicht geliefert werden. Hat Sie das überrascht, dass das so ein Bestseller wird bei der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen?
Also dass jetzt ausgerechnet dieses Heft über diesen Vertriebsweg so starke Nachfrage erzeugt hat, damit hatte ich nicht gerechnet und ich denke die Landeszentrale sicherlich auch nicht. Was mich weniger überrascht, ist das Interesse am Thema. Ich halte seit vielen Jahren Vorträge im Rahmen der Schüler- und Lehrerbildung über die Simpsons und die sind seit jeher auch stark nachgefragt und besucht. Und ja, das Thema stößt ganz offensichtlich auf Interesse.
Ja, ganz offensichtlich, das stimmt. Aber woher kommt das? Warum? Was macht die Simpsons so beliebt?
Die Simpsons waren ja vor allen Dingen in ihrer großen Zeit in den 90er und 2000er Jahren so sehr einflussreich. Aber warum das Ganze so beliebt ist, ist relativ klar. Die Simpsons sind einfach eine ganz hervorragende und weitreichende Satire der amerikanischen Kultur, Gesellschaft und Politik. Und das ist, glaube ich, auch ganz vielen Zuschauern bewusst.
Das heißt, das bilden die Simpsons im Endeffekt auch ab?
Naja, ich sage immer, die Simpsons sind kein Spiegel der amerikanischen Gesellschaft, denn selbst die amerikanische Gesellschaft ist nicht ganz so verrückt. Sie sind ein satirischer Zerspiegel der Gesellschaft. Aber in der Tat, so ziemlich alles, was in Springfield passiert, ist in irgendeiner Form ein Kommentar über die amerikanische Gesellschaft.
Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, also wo es besonders klar wird, dass das ein Zerspiegel ist, eine satirische Antwort?
Ein Beispiel wäre beispielsweise eine Episode aus den 90er Jahren über Waffenbesitz und Waffengesetze. Da hat Homer Angst um die Sicherheit seiner Familie. Er kauft sich eine Schusswaffe und da folgt ein Feuerwerk von Witzen über die Waffengesetze in den USA, über die National Rifle Association. Natürlich geht Homer völlig unverantwortlich mit dieser Schusswaffe um. Marge will die unbedingt loswerden. Diese Episode ist heutzutage 20 Jahre alt und immer noch topaktuell.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Als Sie das erzählt haben, habe ich so gedacht, okay, hat sich irgendwas daran verändert? Ich denke eigentlich nicht. Das heißt, die Simpsons bilden also nicht nur ab, sondern sie haben sich auch mit der amerikanischen Gesellschaft verändert. Ist das eine richtige Einordnung oder stimmt es nicht ganz?
Also sie reflektieren natürlich schon bestimmte Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft. Zum Beispiel gibt es dann später eine Episode über die extrem dominante Stellung von Apple im ganzen Smartphone- und Multimedia-Markt. Das hätte natürlich in den frühen 90er Jahren noch gar keinen Sinn gemacht. Aber im Großen und Ganzen sind die Simpsons eben vor allen Dingen eine satirische Reflexion dessen, was gerade passiert. Und das involviert in der Tat auch aktuellere Geschehnisse.
Funktioniert es denn auch umgekehrt? Also, dass die Simpsons einen Einfluss haben auf die amerikanische Gesellschaft?
Naja, also im direkten Sinne sicherlich nicht. Das ist ja auch nicht die Aufgabe von Satire, sozusagen unmittelbar gesellschaftliche oder gar politische Veränderungen zu bewirken, sondern es ist ja die Aufgabe von Satire, Missstände aufzuzeigen, in diesem Falle in sehr humoresker Art und Weise. Aber man kann jetzt nicht direkt sagen, dass die amerikanische Gesellschaft sich dadurch verändert hätte. Was sich sehr wohl verändert hat, ist die amerikanische Medienlandschaft.
Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass diese Serie ja auch wahnsinnig gerne von denen geguckt wird, die da eigentlich verarscht oder hochgenommen werden. Wie schaffen die Simpsons das immer wieder?
Na gut, das ist die Tradition natürlich der Gastauftritte. Mhm. Und da kann man jetzt böserweise behaupten, niemand ist wirklich berühmt, bis er mal einen Gastauftritt bei den Simpsons hatte.
Genau.
Tony Blair ist da ein sehr gutes Beispiel. Der Mann hat ja tatsächlich, als er noch Premierminister des Vereinigten Königreichs war, tatsächlich einen Gastauftritt bei den Simpsons gemacht. Und das hatte sicherlich mit Herrn Blairs, ich sag mal, gewisser Eitelkeit zu tun.
Können Sie die Simpsons eigentlich noch entspannt gucken oder ist das Arbeit für Sie, weil Sie im Hintergrund, wenn Sie eine Folge sehen, da direkt Ihr analytisches Gehirn einschalten und das irgendwas so in Ihnen runterrattert?
Ja, das ist für mich keine Arbeit in dem Sinne, sondern das ist ja eigentlich die große Freude bei den Simpsons, die ganzen kulturellen Anspielungen, die ganzen gesellschaftlichen und politischen Anspielungen mitzunehmen. Was ich durchaus tue, ist, dass ich mich immer frage, an welcher Stelle kann ich denn das in meine eigene Bildungsarbeit mit einbinden?
Ein Heft über die Simpsons, herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, ist so beliebt, es kann aktuell nicht geliefert werden. Warum die Simpsons immer noch auch nach über 30 Jahren funktionieren und interessant sind, hat uns Markus Hünemörder erklärt. Der ist nämlich der Autor dieser Ausgabe über die Simpsons.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.